Es gibt drei Dinge, die wichtig sind für ein erfolgreiches, heiles, das heißt heiliges und siegreiches Leben als Christ. Das erste ist, wir müssen informiert sein. Es gibt Tatsachen, die wir wissen müssen. Das zweite ist, dass ich diese Tatsachen für mich persönlich annehmen muss. Ich muss eine bejahende Einstellung dieser Wahrheit gegenüber haben. Und das dritte ist, dass ich diese Tatsachen auslebe, dass ich praktisch darauf reagiere. Auf gut Deutsch, wir müssen wissen, was Jesus für uns getan hat. Wir müssen es für uns persönlich annehmen, uns identifizieren damit. Und dann müssen wir das in Anspruch nehmen und ausleben. Das letzte Mal haben wir davon gesprochen, was wir wissen müssen. Wir haben über das gesprochen hier im Römerbrief, was mit uns passiert ist, als Jesus gekreuzigt worden ist und gestorben ist und auferstanden ist. Das, was auch mit uns passiert. Nämlich unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden im Vers 6. Dieser alte Mensch, der wir in Adam waren, dieser natürliche, sündige Mensch, der von Gott autonome Mensch, mit diesem Verlangen gegen Gott zu rebellieren, dieser Mensch, der ich war, bevor ich mich bekehrt habe, bevor ich zu Jesus gekommen bin, dieser alte Mensch ist tot. Der ist gekreuzigt worden mit Christus. Und dieser alte Mensch ist Vergangenheit, der existiert nicht mehr. Die wichtige Wahrheit, ich bin nicht mehr derselbe, wie der ich war vor meiner neuen Geburt. Ich bin ein neuer Mensch. Und deswegen muss ich auch nicht mehr so leben, wie ich früher gelebt habe. Ich kann anders leben, ich kann heil leben, ich kann Jesus ähnlich leben. Ich muss nicht mehr sündigen. Als Christ. Ich kann, aber ich muss nicht mehr. Ich habe Kraft, ich habe Autorität der Sünde und Versuchungen zu widerstehen. Also dieser alte Günther vor meiner Bekehrung, vor Jesus in meinem Leben, dieser alte Günther ist tot. Gibt's nicht mehr, der ist gestorben. Und diese alte Identität, die ich damals hatte, habe ich an den Nagel gehängt. Das Kreuz mit Jesus. Gekreuzigt. Wir haben Fronten gewechselt, als wir uns bekehrt haben. Vom Reich der Finsternis, von der Familie Adams ins Reich des Lichts, in die Familie, in die Nachkommenschaft Jesu. Wir haben eine ganz neue Identität und eine ganz neue Autorität. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Sünde uns noch immer anschreit, uns noch immer versucht noch immer unser Leben zu kontrollieren oder zu dirigieren durch unser Fleisch, durch diese alte sündige Natur, die wir haben. Sozusagen der Nachlass von diesem alten Menschen, der wir mal waren. Diese Wesensart des alten Menschen. Diese alten Angewohnheiten, diese sündigen und diese eingefahrenen Pfade und diese Prägungen und Impulse, diese Dinge, die wir noch haben, als Überbleibsel von dem alten Menschen. Die sind immer noch da und es versucht mich. Aber die Sünde hat keine Autorität mehr über mich. Warum? Weil ich nicht mehr dasselbe bin. Ich habe Reiche gewechselt. Da gibt es keine Beziehung mehr zur Sünde. Ich bin für die Sünde gestorben. Und jetzt habe ich eine zweite Natur. Neue Impulse in mir, nämlich Gott zu gefallen. Und dass ich Gott ehren will. Und diese alte Natur und diese neue Natur, die streiten miteinander und die sind im Krieg miteinander. Und wir werden nächstes Mal noch ein bisschen mehr drüber reden im Römerbrief Kapitel 7. Aber ich habe Autorität über die alte Natur, über das Fleisch. Ich darf mitherrschen mit Christus, der in meinem Herzen wohnt. Ich lese nochmal den Vers 6 vor aus dem Römerbrief 6 hier. Da wir diese kennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Dieser alte Mensch, dieser alte Günther wurde mitgekreuzigt mit Jesus. Und das Resultat ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Und damit ist nicht gemeint, der Leib an sich, dass unser Leib, den wir haben, dass der an sich sündig oder schlecht ist. Oder auch, dass unsere leiblichen Triebe wie Hunger oder Durst oder Sexualtrieb oder Bedürfnis nach Schlaf, dass diese Dinge in sich schlecht sind. Nein, die sind von Gott gegeben, die sind was Gutes. sondern wenn es hier von dem Leib der Sünde die Rede ist, dann ist damit gemeint der Leib, der von Sünde gebraucht wird. Oder Sünde, die unsere Triebe missbrauchen. Zum Beispiel Sexualität ist von Gott geschaffen, ist etwas Schönes, ist etwas Gutes. Und ist ein wunderbares Geschenk, um in der Ehe einander Freude zu machen und emotional Einheit zu bauen. Dieser Trieb ist was, was von Gott gegeben ist. Aber unser Fleisch, diese sündige alte Natur, die missbraucht diesen gottgegebenen Trieb. Und die Bibel nennt das Lust. Die Bibel verdammt nie Triebe, aber spricht von Lust. Diese Lust, dieses Bedürfnis, diesen Trieb, den Gott uns gegeben hat, auf unrechtmäßige, zerstörerische Art und Weise zu befriedigen. Nämlich außerhalb der Ehe. Diese Lust nach der Frau oder dem Mann meines Nächsten oder meiner Nächsten. Oder diese Lust, eine Frau ohne dieser Hingabe in der Ehe zu gebrauchen eigentlich, zur Selbstbefriedigung. Oder wir können andere Bedürfnisse nehmen. Das Bedürfnis nach Schlaf kann zu Faulheit werden. Oder unser Hunger kann zu Völlerei führen. Und das ist ein Missbrauch. Und wir merken schon, dass Sünde und Versuchung nicht nur durch unseren Leib wirkt, sondern vor allem auch in unsere Gedanken. Dasselbe gilt auch für unsere seelischen Bedürfnisse. Wir haben ein Bedürfnis oder einen Sinn für Schönheit. Und wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit in unserem Leben. Aber das kann sehr leicht zu Habsucht und zu Neid pervertieren, wo wir das Schöne sehen, was der andere hat, und wir wollen das haben, was er hat. Und wenn wir es mal haben, dann wollen wir immer mehr haben. Mehr, als wir wirklich benötigen. Und das kann sogar bis zu Diebstahl und Betrug führen. Ich eigne mir das dann auf unrechtmäßige Art und Weise an. Also davon ist hier die Rede, von dieser Vorstellung, der Leib der Sünde. Es ist der Leib, der von Sünde beherrscht wird und gezeichnet ist. Wir könnten sagen, diese Manifestation von unseren sündigen Impulsen in meinem praktischen, physischen, materiellen Leben. Wir können sagen, dieses Ausleben von Sünde. Das Ausleben. Da ist diese Lust vielleicht nach der Frau meines Nächsten. Und dann schaue ich hin, wo ich nicht hinschauen sollte und grapsche hin, wo ich nicht hinkrapschen sollte. Es ist das Ausleben. Oder Neid und Hass auf meine Nächsten. Und dann sage ich dieses böse Wort. Dieses verleumderische Wort. Habsucht nach dem Besitz meines Nächsten. Und ich strecke meine Hand aus, um ihm das wegzunehmen. Das ist der Leib der Sünde. Dieses Ausleben von meinen sündigen, fleischlichen Impulsen. Das sei abgetan. Das soll weggetan sein. Der alte Mensch ist gekreuzigt worden, ist gestorben. Also soll auch diese alte Natur abgetan sein. Dass wir der Sünde nicht mehr dienen, heißt es hier weiter. Die Sünde, diese alte Natur, muss uns nicht mehr beherrschen. Und es geht in unserem Abschnitt, in dem wir uns befinden, nicht um die Schuld der Sünde. Darum ging es die ersten 5 Kapitel im Römerbrief. Und es geht hier um die Macht der Sünde. Die Macht der Sünde, uns zum Sündigen zu bewegen. Und diese Macht ist gebrochen. Sünde kann oder muss uns nicht mehr beherrschen. Nur insoweit wir Raum geben in unserem Leben, hat sie Macht über uns. Aber der alte Mensch ist tot. Das alte Leben ist vorbei. Sünde muss uns nicht mehr beherrschen. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist eine frohe Botschaft, wenn wir darüber reden. Wir haben neues Leben in Jesus. Das alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Und unser Leib ist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Von Gott selbst, der in uns wohnt und der uns beherrschen will. Und der jetzt unsere neue Autorität ist. Heiliger Geist in unserem Leben. Also das sind die Fakten. Es ist das, was wir wissen müssen. Und jetzt fordert uns Gott auf, nach diesen Fakten zu leben. Erstmal in unserer Einstellung. Im Vers 10 sagt er, denn was er gestorben ist, spricht hier von Jesus, dass Jesus, unser Vorbild, unser Repräsentant, der Sünde gestorben ist und er lebt jetzt für Gott, den Vater. Und dann sagt Paulus hier weiter im Vers 11, so auch ihr Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und dieses Halten ist etwas Aktives. Er sagt hier, nehmt es für euch an, diese Wahrheit, dass das mit euch passiert ist. Eignet euch dieses Denken an, haltet es für wahr. Ich bin für die Sünde gestorben. Ich stehe der Sünde nicht länger zur Verfügung. Ich habe diese Bande, diese Beziehung zur Sünde gebrochen. Und jetzt lebe ich für Gott. Ich stehe für ihn zur Verfügung. Ich gehöre ihm. Vers 12, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seine Lüsten gehorche. Diese Sünden, die von unserer sündigen Natur hervorgerufen werden. Sünde hat keinen Anspruch mehr auf uns, hat nicht länger Autorität über uns. Es ist wie ein degradierter Hauptmann. Ja, hatte mal Autorität, aber jetzt ist es degradiert. Deswegen muss ich ihm nicht mehr gehorchen. Ich muss ihm nicht mehr nachgeben. Ich kann ihm Raum und Platz geben in meinem Leben, wenn ich will, aber ich muss nicht. Und ich soll auch nicht als Christ. Wir müssen nicht länger die Sünde oder diese alte Natur in unserem Leib, das heißt in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Tun, herrschen lassen. Sondern wir können uns beherrschen lassen von unserer neuen Natur. Durch den Heiligen Geist, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Also wir haben hier zwei Mächte, die einen Anspruch stellen auf unser Leben. Einerseits Sünde, ist unrechtmäßiger Anspruch, hat keine Autorität mehr, ist degradiert worden, aber es probiert es immer noch, schreit uns an, verlangt noch immer Gehorsam. Und auf der anderen Seite haben wir Gott. Er stellt den rechtmäßigen Anspruch auf unser Leben, weil er hat uns erkauft durch das Blut Jesu Christi und er wohnt durch den Heiligen Geist in uns und er will uns ganz sanft in die richtige Richtung leiten. Die Frage ist jetzt, auf wen höre ich? Welcher Stimme, welchen Impulsen in meinem Leben folge ich? Die der alten Natur oder die der neuen Natur? Folge ich Sünde nach oder folge ich Gott nach? Oder wenn wir das vielleicht auf Beziehungsebene denken und uns vorstellen. Beispiel, stell dir vor, du bist eine Frau. Für euch Frauen ist das kein Problem, aber ihr Männer. Stell euch mal kurz vor, seid Frauen. Stell dir vor, du bist eine Frau und du warst verheiratet mit einem Sadisten. Der hat dich belogen und hat dich getäuscht. Und dir, haha, Schatzi, wir heiraten und haben wir ein schönes Leben und ich werde dich immer lieben, ich werde immer gut zu dir sein, aber in Wirklichkeit, schöne versprochen, aber in Wirklichkeit war ein Sadist und hat dich vergewaltigt und missbraucht und unterjocht und verletzt. Dann schließlich hast du einen guten Richter gefunden und der hat deine Ehe annulliert. Bist geschieden worden von diesem alten Sadisten. Also diese Beziehung zu dem alten Sadisten ist gebrochen. Hat keine Autorität mehr über dein Leben, keinen Anspruch mehr auf dein Leben. Und dann hast du diesen wunderbaren, liebevollen, zärtlichen, guten Mann kennengelernt, der sich in dich verliebt hat. Und er hat dich geheiratet, bist seine Frau geworden. Jetzt gehörst du ihm. Jetzt solltest du die Mutter seiner Kinder sein oder fruchtbar sein für ihn. Und es ist ja total verrückt. Und total falsch. Aber theoretisch, du könntest fremd gehen und wieder zurückgehen, Ehebruch treiben mit diesem alten Sadisten. Sogar Kinder zeugen mit ihm, fruchtbar sein für ihn. Und seine Kinder gebären. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott und Sünde. Die Bibel verwendet es eigentlich oft, dieses Bild von Ehe. Gott als unseren geistlichen Ehemann und wir als seine geistliche Ehefrau. Und Gott verwendet gerade im Alten Testament sehr oft dieses Bild von Ehebruch für geistliche Untreue. Und so können wir als Christen, wir können geistlich Ehebruch begehen, indem wir uns der Sünde hingeben. Und bildlich gesprochen Kinder, das heißt schlechte Taten, schlechte Frucht mit ihr zeugen. Ja, wir sollten fruchtbar sein für Gott, allein an ihm hingegeben, unserem geistlichen Ehemann. Aber er lässt uns die Freiheit. Wir können als Christen geistig gesprochen fremd gehen und sündige, perverse Frucht bringen in unserem Leben. Und das ist furchtbar, das ist pervers, das ist völlig unpassend nach all dem, was Jesus für uns getan hat aber es ist möglich. Seht ihr, in der Liebesbeziehung, Liebe gibt uns eine große Freiheit. Gott gibt uns eine große Freiheit. Er wird uns gleich sagen, wir sind nimmer unter Gesetz. Wir sind frei. Paulus sagt an der anderen Stelle, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir, nicht alles ist gut für mich. Liebe lässt große Freiheit. Aber Freiheit bringt auch große Verantwortung. Und Liebe bringt große Verantwortung. Und so stehen wir vor einer Entscheidung. Wollen wir treu sein oder wollen wir untreu sein? Für wen oder für was leben wir? Und das ist dieser dritte wesentliche Schritt in einem siegreichen Leben über Sünde. Ja, wir müssen die Wahrheit kennen, dass wir frei sind von dem alten Leben. Und wir müssen sie für uns in Anspruch nehmen, diese Wahrheit annehmen. Aber drittens, wir müssen ganz praktisch in unseren Entscheidungen und in unseren Handlungen das umsetzen, diese Wahrheit ausleben und Gott nachfolgen. Vers 13. So stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Luther übersetzt dieses Wort Werkzeuge mit dem Wort Waffen. Ist auch eine Übersetzungsmöglichkeit. Und ist eigentlich noch viel stärker. Stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge, als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Unsere Glieder, damit ist gemeint unsere Hände, Füße, unser Mund, Augen, Verstand, also im Prinzip wir selbst und Aspekte unseres Lebens. Wir können Werkzeuge sein zur Ungerechtigkeit oder zur Gerechtigkeit oder Waffen zur Ungerechtigkeit, zur Gerechtigkeit. Das ist ein sehr aufrüttelnder Gedanke, finde ich zumindest. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Und wir können Waffen sein in Gottes Hand oder Waffen sein in Satans Hand in diesem Kampf. Ich kann ein Werkzeug sein, sagen wir mal eine Kelle in Gottes Hand, um das Reich Gottes zu bauen. Oder ich kann ein Werkzeug sein, sagen wir einen Vorschlaghammer in Satans Hand, um das Reich Gottes zu zerstören und um das Reich der Finsternis zu bauen. Wir können Gerechtigkeit und Heiligkeit verbreiten oder Ungerechtigkeit und Sünde. Sehr herausfordernd, sehr ernüchternd, das so auf den Punkt gebracht zu betrachten, wie der Paulus uns es hier darstellt. Und es geht nicht darum, dass wir je perfekt werden. Also darum geht es hier überhaupt nicht. Aber ganz grob betrachtet, wenn du dein Leben ehrlich ansiehst, deine einzelnen Sinne, deine einzelnen Glieder, was du so tust, was du denkst, was du ansiehst, was du sagst, bist du ein Werkzeug für Gott oder bist du ein Werkzeug für Satan? Baust du das Reich Gottes auf und damit andere Menschen um dich oder zerstörst du und verletzt du und machst du kaputt? Ist dein Leben geprägt von Heiligkeit und Gerechtigkeit und Heil oder Ungerechtigkeit und Selbstsucht und Sünde? Was ist die Frucht deines Lebens? Verbreitest du Licht und Leben oder Sünde und Tod? Bist du ein Werkzeug oder eine Waffe für Gott oder bist du ein Werkzeug, eine Waffe für Satan und Sünde? Und es ist gut, wenn wir manchmal innehalten und wenn wir unser Leben so betrachten und uns einfach mal fragen, gehe ich in die richtige Richtung? Bin ich noch auf dem rechten Pfad oder bin ich irgendwo ein bisschen abgedriftet? Bin ich eine gute Ehefrau für meinen geistlichen Ehemann oder bin ich am Fremdgehen? Und wir sollen natürlich für Gott leben. Als Lebendige aus dem Toten, wie sie heißt, und nicht mehr wie geistlich Tote. Ist ja völlig unpassend nach all dem, was Jesus für uns getan hat und was mit uns passiert ist, als Jesus in unser Leben gekommen ist. Ja, völlig unpassend noch zu leben wie früher. Das alte Leben weiterzuleben. Ist auch wichtig, ich möchte, dass ihr seht, dass wir nicht aus eigener Kraft, aus uns selbst das machen müssen. Wir sind kein Produzent von Gerechtigkeit und von Heiligkeit in unserem eigenen Leben. Geht auch nicht darum, zu verdammen hier. Überhaupt nicht. Wie gesagt, das ist eine frohe Botschaft. Gott will uns sagen, hey Leute, ihr könnt anders leben. Ich habe euch frei gemacht. Es kann anders sein. Also nicht eigene Kraft. Wir sind keine Produzenten von Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nein, Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Und er will diese Dinge, Heiligkeit und Heil in uns und durch uns produzieren. Aber was wir tun müssen, wir müssen uns ihm zur Verfügung stellen. Wir müssen uns ihm hingeben. Na, Paulus sagt hier nicht, produziert Heiligkeit. Aber was er sagt, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung, der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das ist unser Teil. Wir müssen uns ihm zur Verfügung stellen. Wir müssen uns ihm hingeben. Das ist wie eine Frau. Eine Frau kann nicht aus sich alleine, aus sich selbst Kinder kriegen. Bisschen Nachhilfeunterricht heute. Sind eh keine Kinder hier, ne? Frau kann nicht von sich alleine Kinder produzieren. Ne? Der Ehemann muss sie schwängern. Ganz nicht alleine, aber sie muss sich ihm hingeben. Das passiert nicht von selbst. Und ein liebevoller Ehemann wird sie nicht vergewaltigen. Genauso ist es hier, diese Phrase stellt euch zur Verfügung. Das ist was Aktives. Ich muss mich entscheiden, meine Glieder ihm zu übergeben. Mich selbst ihm zur Verfügung zu stellen. Sagen, Gott, ich gebe mich in deine Hand. Und ich reagiere im Vertrauen auf deine Verheißung. Bring du deine Frucht durch mein Leben. Da bin ich. Komm, mach das durch mich. Das beste Beispiel, was wir in der Bibel sehen, meines Erachtens, ist die Maria, die Mutter Jesu. Na, der Engel ist zu ihr gekommen und hat gesagt, Maria, du wirst schwanger werden und du wirst den Sohn Gottes gebären. Und Maria hat gesagt, wie soll das geschehen, da ich von keinem Mann weiß? War auch aufgeklärt, die Maria. Und der Engel hat gesagt, die Macht des Höchsten wird dich überschatten. Und was hat Maria dann gesagt? Maria hat gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Ich gehöre ihm. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und Gott hat das Kind in ihr gezeugt. Und Jesus wurde geboren. Und dasselbe ist es für uns. Genauso wie Maria. Auch wir müssen sagen, ich glaube, dass diese Wahrheiten in Römer 6 stimmen. Dass der alte Mensch tot ist, dass die Sünde keine Macht mehr über mich hat. Gott, ich danke dir, dass du mir neues Leben gegeben hast. Und jetzt gebe ich dir meine Hände, meine Augen, meinen Mund, meinen Sinn, mein Denken. Ich glaube, dass du auferstanden bist und in mir lebst. Und ich erwarte von dir, dass du mich kräftigst. Und mir geschehe nach deinem Wort. Ich gebe mich dir hin. Hier sind meine Hände, dann meine Augen. Mir geschehe nach deinem Wort. Ich erwarte von dir, dass du mich kräftigst und dass du deine Worte in meinen Mund legst und deine Gedanken in meine Gedanken und dass du meine Hand lenkst und dass du mir hilfst, das Richtige und das Gute zu tun. Wir müssen das tun jeden Morgen. Sagen, okay Gott, hier bin ich, will ein Werkzeug für dich sein heute. Und ganz besonders, wenn wir versucht sind, wenn diese alte Natur Gehorsam verlangt, uns gleichsam auffordert, Ehebruch mit ihr zu begehen, fremd zu gehen, zu sündigen, dann halt inne und ergreif diese Wahrheit im Glauben und leg dich in seine Hände. Vertrau dich ihm an. Er weiß, dass du es nicht aus eigener Kraft schaffst. Aber wenn wir das tun, wirklich ganz praktisch, dann werden wir Wunder erleben und Freiheit und die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben und Sieg über Sünde. Und das ist nicht nur irgendwas Theoretisches, das ist was Praktisches. Und selbst unsere Glieder nicht der Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen, sondern der Gerechtigkeit und Gott. Also wenn du versucht bist, Tratsch weiter zu erzählen, kannst du sagen, stopp. Ich muss das nicht länger machen. Ich muss meinen Mund nicht länger der Sünde hingeben als Werkzeug. Sondern Herr, ich gebe meinen Mund jetzt dir. Herr, füll du mein Reden. Und statt zu tratschen, werden wir vielleicht ein Loblied singen. Werden die andere Person ermutigen. Oder wenn du versucht bist, was weiß ich, nackte Frauen im Internet anzusehen, kannst sagen, stopp. Ich muss nicht länger meine Augen der Sünde zur Verfügung stellen. Herr, hier, meine Augen, ich gebe sie dir. Stell sie dir zur Verfügung. Und dann kann ich vielleicht Bibel lesen. Meine Augen auf andere Dinge ausrichten. Oder wenn ich versucht bin, einen schlechten Gedanken nachzuhängen, kann ich sagen, stopp. Ich muss nicht länger. Ich gebe meinen Sinn dir, Herr. Ich stelle ihn dir zur Verfügung. Und mit was immer für einem Glied ich gerade versucht bin, kann ich sagen, Herr, ich gebe dir meine Augen, mein Denken, meine Hände, mein Reden, meinen Verstand. Herr, segne du, was ich mit ihnen tue. Und das ist nicht nur theoretisch, das ist praktisch. Ihr werdet rausfinden, wenn er das wirklich tut, ist der halbe Kampf schon gewonnen mit dieser Versuchung. Wirklich uns bewusst Gott zur Verfügung stellen. Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, es sei denn, ihr lässt sie über euch herrschen. Aber es muss nicht mehr so sein. Sie wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern ihr seid unter Gnade. Gesetz hat uns nicht die Kraft gegeben zu leben. Das Gesetz hat nur unsere Schuld aufgezeigt, hat uns nur angeklagt. Aber das Gesetz hat uns nicht geholfen, nicht zu sündigen. Aber jetzt hat Gott euch Gnade gegeben, euch gerecht gemacht, euch vergeben. Er hat euch befreit von diesem alten Menschen, hat uns neues Leben gegeben, Kraft im Heiligen Geist, der in uns ist. Und jetzt haben wir eine wirkliche Option, nicht zu sündigen, Nein zu sagen. Seht ihr, das ist die Freiheit. Nicht die Freiheit zu sündigen, sondern nicht zu sündigen. Mensch, der Heiligen Geist Jesus nicht in seinem Leben hat, kann nicht anders. Kann nicht anders als diesen sündigen Impulsen nachgeben. Aber hey, Gott hat uns Gnade gegeben. Hat uns Kraft gegeben, hat uns befreit. Und jetzt haben wir eine wirkliche Option, nicht zu sündigen. Wir haben die Freiheit und die Kraft, Gottes Willen zu tun und Frucht für ihn zu bringen. Vers 15, was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Gott hat uns Gnade und Vergebung und Freiheit geschenkt, nicht um zu sündigen, sondern um nicht zu sündigen. Wir haben Gnade, unverdiente Gunst von Gott, frei zu sein von Sünde und von uns selbst und Gott zu dienen und ein heiles Leben zu leben. Vers 16, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Bob Dylan hat mal so ein Lied geschrieben mit dem Titel You've Gotta Serve Somebody. Du musst irgendjemandem dienen. Und das ist die Wahrheit. Und es ist sehr leicht herauszufinden, wem du dienst mit deinem Leben, wessen Sklave du bist. Nämlich wie hier, wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Wem gehorchst du in deinem Leben? Wer oder was bestimmt dein Leben? Und im Prinzip gibt es nur zwei Meister, die du dir aussuchen kannst. Da ist Sünde und Satan eigentlich, der dahinter steht. Und da ist Gerechtigkeit und Gott. Du kannst dir aussuchen, wem willst du lieber dienen? Willst du lieber zurückgehen und fremdgehen mit dem alten Ehemann, der dich misshandelt hat und verletzt hat und missbraucht hast und ihm dienen? Oder willst du lieber deinen neuen Ehemann lieben und dienen, und der dich liebt und der es gut mit dir meint und der sich um dich sorgt? Oder um ein anderes Bild zu verwenden, willst du lieber deinem Feind dienen, der dich zerstören will und berauben will und ausnutzen will? Oder willst du lieber deinem Vater dienen, der dich lieb hat und dessen Erbe du sein wirst? Man denkt drüber nach. Ist keine schwere Entscheidung. Wir profitieren davon, wenn wir als Söhne, als Kinder dem Vater dienen. Es ist gut für uns hier und wir sind seine Erben. Was immer wir ihm dienen, werden wir erben. Aber wir verlieren, wenn wir dem Feind dienen. Hier und auch in Ewigkeit. Also zu sündigen ist nicht nur unpassend für einen Christen, unpassend zu dieser neuen Identität, zu diesem neuen Leben in Jesus, was wir haben. Das war das Argument hier im Vers 1 und die folgenden Verse. Sondern zu sündigen ist auch dumm. Das wäre das Argument hier. Ist dumm. Wisst ihr nicht, dass ihr, wem euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Also bist automatisch eines von beiden. Wenn du nicht Gerechtigkeit übst, wenn du Gott ungehorsam bist, dann sündigst du automatisch. Du kannst nicht beides tun. Du kannst nicht gleichzeitig sündigen und ein gerechtes oder heiliges Leben leben. Es geht nicht. Also es ist immer entweder das eine oder das andere. Und er sagt hier, ihr wart Sklaven der Sünde, die nicht anders konnten als sündigen. Aber hey, das hat sich geändert bei eurer Bekehrung. Ihr seid nicht mehr dieselben. Ihr habt eine wirkliche Möglichkeit, Nein zu sagen, in eine andere Richtung zu gehen. Ihr müsst nicht mehr. Und ich würde auch hinzufügen, wir haben eine Verpflichtung Gott gegenüber. Er hat uns erkauft, er hat uns erlöst und er liebt uns und segnet uns jeden Tag. Ich meine, was sollten wir sonst tun, als ihm dienen? Kapitel 12 im Römerbrief spricht der Paulus davon. Er sagt, es ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Ich meine, nach all dem, was er für uns getan hat, was sollten wir sonst machen? Es macht nur Sinn. Es ist vernünftig. Es ist logisch. Wie sollten wir unseren liebenden Ehemann untreu werden? Das macht keinen Sinn. Vers 19. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Genauso wie ihr früher voll für die Sünde und für Satan und euch selbst gelebt habt, jetzt wo ihr erlöst seid, lebt für Gott und lebt für seine Gerechtigkeit. Und zwar mit dieser gleichen Selbstverständlichkeit, mit der gleichen Radikalität. Ich glaube nur, dass nur volle Hingabe uns bis zum Ende durchbringen wird. Wenn wir versuchen, halb für Gott zu leben und halb für uns und die Welt zu leben, ja, Leute, werden wir irgendwann untergehen. Das hält kein Mensch aus, lange auf zwei Gleisen zu fahren, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Es zerreißt uns. Normalerweise bringt es uns von Gott weg. Du kannst nicht lange im Kompromiss leben, ohne abzustumpfen, ohne abzufallen. Ich denke, wir müssen Gottes Herrschaft über unser Leben ein für alle Mal klären. Ich möchte euch einladen, vielleicht mal heute Nachmittag eine Runde allein spazieren zu gehen und euch zu fragen, hey, ist das, was ich glaube, wo wir die Bibel hier studieren, was wir hier lernen, ist es wirklich Realität oder ist es nur ein Spiel? Existiert Gott wirklich? Dieser Gott, der gut und heilig und liebevoll ist? Stimmt es, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er für uns gestorben ist, dass er uns erlöst hat, dass er in uns lebt? Glaube ich das? Hey, wenn das die Wahrheit, wenn das die Realität ist, dann ist er es wert, dass wir ihm dienen und dass wir für ihn leben. Und zwar kompromisslos und voll. Und wieder, ich rede nicht davon, dass wir sündenlos werden können in diesem Leben oder in dieser Welt. So manche, diese Heiligungsbewegung, manche Leute lehren das. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es geht Gott hier auch nicht darum, uns jetzt irgendwann einen Schuldtrip aufzulegen. Oh, wir sind nicht perfekt und... Nein, Gott will uns ermutigen durch diese Verse. Er will uns sagen, Leute, ihr habt eine Alternative, es kann anders gehen. Ihr könnt immer weniger und weniger sündigen, wenn ihr euch nur eure Glieder, euch selbst mir zur Verfügung stellt. Jeden Tag und in jeder Versuchung und in mir lebt. Ihr könnt frei werden. Also es geht nicht darum, dass wir sündenlos und perfekt werden in dieser Welt. Das wird nicht passieren. Gott ist realistisch genug. Aber ich denke, wir sind allzu oft zu wenig ernsthaft in unserer Nachfolge und zu gleichgültig Sünde gegenüber, zu weich zu uns selbst. Unsere Tendenz ist, dass wir weich sind zu uns selbst und hart zu anderen. Pah, wenn wir die anderen sündigen sehen, dann soll genau umgekehrt sein. Sollten hart sein zu uns selbst. Jesus sagt, wenn ich was versuche, dann schneide es ab, wirf es weg. Und barmherzig zu anderen. Vers 17 heißt es, Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Bevor ihr bekehrt wart, da konntet ihr nicht anders, ihr wart Sklaven der Sünde. Aber es hat sich geändert. Aber jetzt seid ihr von Herzen gehorsam geworden, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Ihr seid von Herzen gehorsam geworden. Das ist eine Angelegenheit des Herzens. Das ist eigentlich, worum es hier geht. Ich lese in meiner persönlichen Bibel, lese gerade durch Jeremia und habe so die Kapitel 5, 6, 7, 8 gestern, vorgestern so durchgelesen. Und ich habe so viel über Sünde gelernt in diesen paar Kapiteln. Ich lese mal vor im Jeremia 8, die Verse 4 bis 6. Sagt der Herr, und sage zu ihnen, so spricht der Herr. Fällt man denn und steht nicht gleich wieder auf? Oder wendet man sich ab und kehrt nicht gern wieder zurück? Warum kehrt sich dieses Volk Jerusalems ab in immerwährender Abkehr? Sie halten fest am Trug, sie weigern sich umzukehren. Ich habe Acht gegeben und gehört, sie reden, was nicht recht ist. Da ist keiner, der seine Bosheit bereut und sagt, was habe ich getan? Alle wenden sie sich weiter ab in ihrem Lauf wie ein in den Kampf stürmendes Pferd. Fällt man nicht hin und steht dann gleich wieder auf? Ich glaube, Gott ist nicht geschockt. Gott ist nicht mal böse, wenn wir hinfallen und sündigen. Ich glaube, Gott versteht unsere Schwachheit. Aber es ist normal, wenn wir das Herzen am richtigen Fleck haben, dass wir gleich wieder aufstehen. Und dass wir umkehren, dass wir Buße tun. Ja, wir lieben Gott und wir wollen für ihn leben, wir wollen nicht sündigen und oh Mann, weil wir schwach sind, mich haut's hin. Ich glaube nicht mal, dass das so eine riesige Sache ist für Gott. Versteht mich richtig, ich sage nicht, dass Gott sagt, hey, das ist klasse, super. Aber ich glaube nicht, dass es ein großes Ding ist für ihn. Aber diese Einstellung ist ein Problem. Und ich glaube, das bereitet ihm Sorgen, wo wir sagen, als Sünde ist kein Problem. Ich bin eh unter Gnade. Dieses Leben in Kompromissen, diese Akzeptanz von Sünden in unserem Leben, wo wir uns vielleicht sogar wohlfühlen mit unseren Sünden und sagen, das ist keine große Sache, wenn wir so abgestumpft sind. Ich glaube, das offenbart was, dass da was falsch ist in unserem Herzen, in unserer Beziehung mit Gott. Das ist, was Gott seinem Volk hier sagt. Hey, wenn einer hinfällt, steht er nicht wieder auf. Aber dieses Volk lebt ihn immer während der Abkehr. Da ist was faul. Im Herzen. Vers 20 sagt er weiter im Römer 6, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Hey, wir haben lang genug gottlos und ungerecht gelebt. Als wir Sklaven der Sünde waren, da waren wir frei gegenüber der Gerechtigkeit, haben wir ungerecht gelebt. Vers 21, welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Das Ende davon ist der Tod. Was war die Frucht von Leben in Sünde? Dinge, für die wir uns schämen und die uns heute leid tun. Es ist immer die Frucht von Sünde in unserem Leben. Es ist immer Scham und Trauer und Verlust. Und das Ende von einem Leben in Sünde ist der Tod. Ewige, wenn wir Jesus nicht haben, aber auch Tod und Leid und Zerstörung hier und jetzt. Tod in unserer Seele, in unseren Beziehungen. Haha, ich bin frei, ich kann tun, was ich will. Ich bin frei, von einer Frau zur nächsten zu ziehen und in Unzucht zu leben. Und dann triffst du irgendwann die Frau deines Lebens und hast alles weggegeben, was ihr gehört. Und du hast den ganzen Schrott, die ganzen Erinnerungen, Belastungen, Vergleiche, Erfahrungen im Hinterkopf und du schämst dich. Und es tut dir leid und es bringt Spannung und Trauer in deine Beziehung. Was für eine Freiheit. Ha, ich bin frei, mich zu besaufen. Wenn ich will. Ja, und dann tust du peinliche Dinge im Suff und dann nix im Straßengraben und kotzt dir die Seele aus dem Leib. Wunderbare Freiheit. Ja, ich bin frei, meine Meinung zu sagen und zu nörgeln und zu kritisieren und schlecht zu reden. Ja, mein Mann macht in letzter Zeit so viele Überstunden, wie er kann, weil er es daheim nicht mehr aushält. Und meine Tochter hat keinen Respekt mehr vor mir, weil die hat es gelernt von mir. Hey, herrliche Freiheit. Nee, Gott gibt uns Freiheit, frei zu sein von der Sünde. Ist keine Freiheit. Frei zu sein von Gerechtigkeit. Frei zu sein von Gottes heilen Weg für unser Leben. Frei zu sein zu sündigen. Das ist kein Segen. Leute, das ist ein Fluch. Das ist nicht cool, das ist dumm. Und das ist masochistisch. Ich bin frei zu sündigen. Das ist dumm. Das tut uns nur selbst weh. Die wahre Freiheit ist Freiheit, nicht zu sündigen. Und das ist, was Gott uns hier vor Augen malt. Dass es wirklich eine Option für uns ist. Nicht perfekt, weil wir schwache Menschen sind und weil wir eine sündige Natur haben, aber immer weniger und weniger und ein immer heileres und heileres und heileres Leben in Jesus und aus der Kraft, die er uns schenkt. Freiheit, nicht zu sündigen. Seht hier im Vers 22, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Ein heiliges, ein heiles Leben, das steckt in diesem Wort drinnen, ein heiles Leben jetzt und das Ende ist ewiges Leben. In der Ewigkeit, aber auch schon jetzt, beginnt hier. Ewiges Leben meint auch immer Lebensqualität, nicht nur langes Leben, sondern Lebensqualität, wirkliches Leben. Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde trägt immer in sich schon den Keim von Zerstörung und negativen Folgen. Aber die Gnadengabe Gottes, was er uns schenken will, ist ewiges Leben in Christus Jesus. Nicht nur sein Leben in Herrlichkeit, sondern ewiges Leben jetzt, Lebensqualität, Freiheit von diesen Dingen, die uns zerstören, Freiheit von Schuld. Frei zu sein, Gott zu dienen, ein heiles Leben zu leben. Wieder aus Jeremia ein paar Verse, die ich gelesen habe die letzten Tage. Im Kapitel 5 in Vers 25 sagt der Herr zu dem Volk, eure Sünden haben das Gute von euch ferngehalten. Es ist Gottes Herz. Da ist Gott, der Gutes tun will, der uns beschenken will, der uns segnen will. Das ist sein Herz. Und er sagt aber, eure Sünden halten es fern von euch. Eure Sünden berauben euch von dem, was Gott euch schenken will. Oder im Kapitel 7, im Vers 7, spricht Gott davon, dass sein Volk nicht anderen Göttern nachlaufen soll zu eurem Unheil, sagt er. Wenn wir andere Dinge, andere Menschen uns selbst über Gott setzen, zu Gott machen, wenn wir irgendwem anderen dienen, außer Gott, dann bringt uns das Unheil. Dass wir nicht anderen Göttern nachlaufen zu unserem Unheil. Nicht, dass Gott Unheil über uns bringt, aber wir bringen selbst Unheil über uns. Wir tun uns selbst weh. Oder Kapitel 7, Vers 23. Da sagt er, geht auf dem ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohl geht. Deswegen sagt Gott uns, was er uns sagt. Damit es uns wohl geht. Er will unser Bestes. Seine Gebote, seine Worte an uns sind ein Weg zum Wohlergehen. Für unsere Seele, für unser Leben, für unsere Beziehungen. Und seine Verbote sind ein Schutz vor Unheil. So wie ein liebender Vater seinem Kind sagt, hey, greif nicht auf die Herdplatte rauf, die heiß ist, weil da verbrennt sich, das tut dir weh. Tu das nicht, ich warne dich davor. Das entspringt einem liebenden Vaterherz. Und ich hoffe, dass wir das mehr und mehr verstehen. Nicht nur da oben, sondern wirklich tief in unserem Herzen. Gott hat gute Pläne für uns. Er will uns beschützen. Er zeigt uns, wie wir heil leben können. Er will unser Bestes. Er sagt, ihr seid frei von dem alten Leben. Guck mal, stellt euch mir zur Verfügung. Ihr könnt anders leben, ihr könnt heil leben, ihr müsst euch nicht länger selber zerstören. Ich hoffe, dass wir das verstehen und dass wir es weitersagen unseren Kindern, unseren Enkelkindern, unseren Freunden, dass sie verstehen lernen, dass Gott uns nicht Gebote gibt, weil er uns einschränken will, sondern weil er uns segnen will, weil er es gut mit uns meint. So wichtig, dass wir das verstehen. Und Gott gibt uns nicht nur eine Anleitung, wie wir ein heiles und ein gutes Leben leben können. Er gibt uns auch Gnade und Kraft, in Jesus so zu leben und frei zu sein von Sünde und Zerstörung. Er gibt uns Gnade nicht nur zur Rechtfertigung und Erlösung von der Schuld der Sünde, sondern er schenkt uns auch Gnade zur Heiligung und zu einem heilen Leben. Das ist das Angebot, was Gott uns hier macht, im Römerbrief im Kapitel 6. Lass uns darauf reagieren und lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns an diese Wahrheiten erinnerst. Dass unser alter Mensch tot ist, dass wir nicht mehr so leben müssen. Dass wir neue Autorität haben. Dass wir anders leben können, dass wir nicht mehr dieselben sind, wie bevor du in unser Leben kamst. Und Herr, ich bitte dich, dass wir nicht nur solche sind, die es hören und vielleicht sogar zustimmen, sagen, ja, ich halte das für die Wahrheit, sondern Herr, dass wir es auch ausleben, reagieren und uns nicht länger Sünde zur Verfügung stellen, zur Ungerechtigkeit, sondern dir zur Verfügung stellen, zur Heiligkeit und Gerechtigkeit und Segen für unser Leben und für die Menschen um uns. Vater, ich danke dir, dass du so liebevoll bist. Ich danke dir, dass du verstehst, dass wir schwache Menschen sind. Und Herr, wir bekennen das, dass wir nicht aus eigener Kraft nicht sündigen können und Versuchungen widerstehen können. Aber Herr, du kannst es durch uns und du willst uns stärken und uns kräftigen. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst nächstes Mal, wenn wir versucht sind zu tratschen oder zu kritisieren oder falsche Dinge anzusehen oder was immer, Herr, dass du uns daran erinnerst, Nein zu sagen und uns nicht der Sünde zur Verfügung zu stellen, unsere Glieder, sondern dir. Das ganz konkret zu machen in unserem Leben. Und Vater, ich bitte dich, dass wir immer mehr lernen, heilig zu leben. Ich bete, Herr, dass du unsere Herzen erforscht. Herr, ich weiß, du bist nicht so sehr beunruhigt darüber, dass wir ab und zu mal hinfallen, sondern du bist beunruhigt, Herr, über diese Einstellung. Dass Sünde nichts Großes ist, kein Problem. Dass wir uns dran gewöhnen. Diese Gnade irgendwie missbrauchen oder hinnehmen. Herr, ich bitte dich, zeig uns, wo wir stehen in unserer Beziehung mit dir. Darauf kommt alles zurück. Nicht so sehr um die konkreten Dinge, die wir tun, sondern wirklich, wo ist unser Herz? Ist es voll bei dir, Herr? Erforsche unsere Herzen heute Morgen. Und bitte durch deinen Heiligen Geist, gib uns die Gnade zu erkennen, wo wir wirklich stehen in unserer Beziehung mit dir. Herr, nicht so, dass wir deprimiert sein können und uns verdammt fühlen, sondern dass wir es dir bringen können und du es ändern kannst. Und wir uns dir voll hingeben können. So bitte ich, Herr, dass dein Wirken in unseren Gedanken, in unseren Herzen heute Morgen, das nicht aufhört, wenn wir jetzt da rausgehen vom Gottesdienst, sondern dass du weiterwirkst den ganzen Tag, dass du zu uns sprichst, Herr. Dass du uns Dinge zeigst, dass du uns zeigst, wo du uns freimachen willst in Bereichen unseres Lebens. Und dass du uns näher zu dir ziehst, Herr. Darum beten wir, weil das ist der Ort des Segens und das ist der Platz des Heils. Nahe bei dir. Und Herr, ich danke dir, dass du uns kennst Und ich danke dir, dass wir dich einladen dürfen und dass es gut ist, wenn du wirkst in unserem Leben. Danke, dass wir ehrlich zu dir kommen dürfen. So wollen wir uns dir anvertrauen und deinem Werk in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.